Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Februar 2021 mit
Arbeitszeitverlusten,
Belarus,
Spreadidioten,
neuen Corona-Beschlüssen,
Astroturfing,
den Frontex-Files,
Hendrik Streeck,
einem Demokratieindex,
R-Werten,
einem Podcast zu Hanau,
China,
einer guten Nachricht,
5 Kurzmeldungen,
Holger Klein
und Katrin Rönicke. Das mit den Kurzmeldungen, ich habe gedacht, ich laber immer so viel und habe gedacht, hier jetzt alles, was ich auch noch interessant finde, mache ich einfach Kurzmeldungen raus und dann kann man das in 2 Minuten runterrödeln. Clever, was?
Sehr gut, sehr gut. Übrigens, der 12.02.2021 ist ein Palindrom. Ich wollte es nur mal gesagt haben für alle, die da auch so einen kleinen Fetisch haben, so wie ich.
Einen kleinen Fetisch? So.
Palindrom-Fetisch.
Ich habe vergessen aufzuzählen, ich habe noch einen Tweet, den Tweet der Woche. Ohne, dass ich jetzt hier so eine Rubrik aufmachen will, weil, Rubriken
genau.
Sind evil.
Sonst musst du nächste Woche wieder den Tweet der Woche
genau.
raussuchen.
Dann sage ich den einfach jetzt direkt. Also, der kommt von jemandem, der nennt sich Law Enforcer. Mhm. Ist mutmaßlich ein Anwalt. Mhm. Und der schreibt sehr schön, Liberale finden Nazis und Linke seien gleich schlimm. Deswegen wollen sie Linke bekämpfen.
Ah, ja, natürlich.
Ein sehr schön, das ist Treffer, habe ich gedacht. Treffer. Das war's auch schon.
Ich habe ein kurzes Update aus Belarus, beziehungsweise es ist ein Update aus Deutschland. Und es ist, letzte Woche hatte ich erzählt, Deutschland oder das Auswärtige Amt möchte belarussische Oppositionelle aufnehmen. Jetzt ist das konkret geworden. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass es bis zu 50 Oppositionelle sein sollen, plus deren Kernfamilien. Und dass es aber keine so Horst Seehofer'sche Obergrenze ist, diese 50, sondern dass man sich jeden einzelnen Fall genau anschaut und dann entscheidet, also vielleicht wären es auch mehr als 50, vielleicht weniger, je nachdem, wie viele Leute das dann auch tatsächlich beantragen. Genau, aber das läuft tatsächlich im Gegensatz zu mal Geflüchtete aufnehmen, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir da noch überfremdet werden durch diese ganzen, ne? Also das,
ja, die sind ja, in Belarus sind die Menschen ja weiß, da haben die Deutschen ja nicht so ein großes Problem mit.
Darum.
Ja. Nee, darum heißt es Belarus, damit das eben nicht so, wie was hat das denn mit Russland zu tun, irgendwie verwechselt wird.
Diese Woche gab es ein Diskussionspapier von der Humboldt-Uni und dem Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Wird überall Studie genannt. Technisch ist es auch eine Studie. Technisch ist ja jedes Papier, was man rausgibt, eine Studie. Ich finde den Begriff nur oft problematisch, weil der scheint immer so, die Einfältigen daraus dann so gerne ableiten, dass da Fakten und nichts als Fakten produziert werden. Das ist ja nicht immer so, weil es werden Dinge zur Diskussion gestellt. Diese Studie jedenfalls hat's gegeben und die haben mal geguckt, wie sich die Lehrdenker-Demos pandemisch ausgewirkt haben. So, und dafür haben die Wissenschaftler untersucht, wie sich die 7-Tage-Inzidenzen in Landkreisen mit einem hohen Anteil von Corona-Verharmlosern oder Corona-Leugnern entwickelt haben. Woher wissen die überhaupt, welche Landkreise sie angucken müssen? Zwei Dinge. Wir wissen, Covidioten wählen überproportional oft Nazis und verweigern überproportional oft Impfungen. So, da gibt's einen Zusammenhang in den Landkreisen, also zwischen AfD-Wähler und Masernimpfquote. Wie kriege ich jetzt aber raus, wo die Covidioten wohnen? Stellt sich raus, die fahren mit dem Bus. Und zwar fahren die nicht mit jedem Bus, sondern die fahren bevorzugt mit Bussen von einem Netzwerk, das nennt sich Honk for Hope. Hupen für Hoffnung.
Aha.
So, jetzt sind die beiden Wissenschaftler einfach hingegangen und haben geguckt, wo sind denn deren Haltestellen und wo passen deren Haltestellen sehr gut mit Nazimasern zusammen? Und haben sich dann die Infektionszahlen angesehen, nach den beiden großen Demos in Berlin und Leipzig.
Mhm.
Ne? Die haben sogar so gut es ging Störvariablen rausgerechnet, also sowas wie Landkreis nebenan hat hohe Inzidenz und sowas. Also da haben sie auch drauf geachtet, dass sie sowas in den Griff kriegen. Ergebnis, die 7-Tages-Inzidenz, die berühmte, ist nach den Demos in genau denjenigen Landkreisen stärker gestiegen, wo die Spackenbusse gehalten haben. So.
Oh,
und
je.
Die Wissenschaftler schätzen jetzt, dass bis Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Infektionen hätten verhindert werden können, wenn diese beiden Demonstrationen abgesagt worden wären. Also Leipzig und Berlin, die beiden großen.
Krass.
Jetzt ist das Ding natürlich angreifbar, weil die Aussage ist ja eigentlich, in den wahrscheinlichen doofen Dörfern ist die Inzidenz höher als woanders. Mhm. Ja, du kannst ja nicht mit Sicherheit sagen, dass die Doofen da auch wohnen. Und diese neuen Extremisten, übrigens auch ein interessanter Seitenaspekt, ich habe ja mit Thomas Brandt, dem Sozialkundelehrer, ein komplettes Schuljahr Politikunterricht als Podcast veröffentlicht. Und wir haben gerade die Extremismusfolge neu aufgenommen, weil die war so 4,5 Jahre alt. Und da hatten wir 3 Extremismusformen drin, und zwar Linksextremismus, rechtsextremistisch und religiöser Extremismus. Und wir haben sie neu aufgenommen, weil es jetzt seit dieser Corona-Pandemie eine neue Form von Extremismus gibt. Und das sind halt diese ganzen, ja, was man so landläufig Covidioten nennt. Das ist ein Extremismus, der sich nirgendwo politisch richtig einordnen lässt. Das ist nochmal eine interessante Betrachtungsweise darauf. Mhm. Jedenfalls, diese neuen Extremisten, die werden behaupten, und sie behaupten das auch, also das kannst du auch nachlesen auf Twitter, dass ausgerechnet sie, ja, ausgerechnet ihr Dorf, da ist das aus ganz anderen Gründen. Weil Oma Kruse hustend über den Marktplatz gelaufen ist oder irgendwie sowas. Mhm. Andererseits, wie sollen die Zahlen sonst zustande kommen? Ne? Weil ausgedacht sind die halt auch nicht. Ganzes Paper gibt es dann in den Shownotes.
Wenn wir schon bei Covid sind, es gibt eine ganz interessante Nachricht, nämlich dass Hendrik Streeck, der ja einer der großen Talkshow-Lieblinge hier in Deutschland ist, der Virologe von der Uni Bonn, der durch zumindest sehr streitbare Äußerungen in den vergangenen 12 Monaten ja bekannt geworden ist. Ich habe gesehen, die Übermedien haben da 12 der besten mal auseinandergenommen.
Komme ich dann gleich zu, ja.
Kommst du gleich zu? Das Interessante, was ich gefunden habe, ist, dass der jetzt geimpft ist. Das hat er vor einer Woche in der NDR-Talkshow Das erzählt. Und er hat es so erzählt, dass man darauf schließen kann, dass er jetzt nicht wusste, dass er geimpft werden würde. Also es war ihm selbst anscheinend, also er nannte es eine Überraschung. Und er hätte dann seinen Vorgesetzten wohl nochmal gefragt. Und er hätte ihm aber bestätigt, dass alles in Ordnung ist, und hat er sich impfen lassen. Ich habe ihn jetzt nochmal versucht zu fragen, wer ihm das gesagt hat, dass es korrekt ist. Und
hast du seine Telefonnummer?
Nee, ich habe es auf Twitter gefragt.
Weil da ja so Leute mit 87 Milliarden Followern auch immer antworten.
Genau, ich habe auch mir vorgenommen, nach dieser Sendung noch mal zu gucken, ob ich an seine E-Mail-Adresse vielleicht noch mal eine Anfrage schicken kann. Jedenfalls, bisher kam da noch nichts zurück, aber das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Also ob er diese Aussage, das kann ja sein, dass jemand ihm gesagt hat, du hier kannst die Impfung haben. Ne? Also ist ja gerade ein großes Thema in Deutschland, dass Leute dann angeblich übrig gebliebene Impfdosen da sich selber geben. Ja? Ja. Bürgermeister, Geistlicher. Also es ist gerade ich verlinke da ein paar Artikel. Es ist gerade ein ziemlich heißes Ding. Es gibt auch inzwischen schon politische Vorschläge, dagegen vorzugehen und das auch zu bestrafen, wenn jemand das macht. Insofern ist es schon auch brisant, ob er denn diese Aussage desjenigen, der ihm da versichert hat, das hat schon alles seine Richtigkeit, ob er die auch geprüft hat. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche mehr darüber weiß.
Ja, prüfen. Ich meine, wenn mein Chef mir sagt, mach das so, das ist in Ordnung, dann mache ich das halt erstmal. Ne?
Es ist auch nicht jeder so obrigkeitshörig wie du, Holger.
Das stimmt allerdings. Was ich allerdings ganz spaßig finde daran ist, dadurch, dass Hendrik Streeck geimpft ist, ist natürlich, sein Mantra ist ja, wir müssen mit dem Virus leben lernen. Das ist halt jetzt komplett zerstört. Also ist halt total unglaubwürdig. Ja, klar kannst du das sagen, Hendrik. Du bist ja auch geimpft. So, hat er einen Fehler gemacht. Ich hätte es nicht zugegeben. Dann wäre es rausgekommen und noch schlimmer. Ich hoffe ja, ich warte ja auch immer noch auf eine Schwarzimpfung, aber irgendwie kommt bei mir keiner vorbei.
Oh, Mensch.
Ja, du hast schon gesagt, über Medien hat was zu Streeck diese Woche. Da haben Christian Schwägerl und Joachim Budde, das sind die beiden, die auch damals schon die Heinsberg-Studie sehr früh zerpflückt hatten. Die haben einen Artikel geschrieben, ziemlich langen, der lautet, die Überschrift heißt, der Mann, der dauernd falsch liegt, aber immer wieder als Corona-Experte gebucht wird. Die beiden schreiben, Fehler einzugestehen und zu korrigieren ist ein wesentliches Merkmal von seriöser Wissenschaft. Doch Hendrik Streeck hat etwas anderes gemacht. Er hat seinen verharmlosenden Kurs trotz neuer Erkenntnisse durchgezogen. Er hat sich ausgerechnet von denen einspannen lassen, die jeweils zu früh Restriktionen aufheben oder zu spät auf gefährliche Entwicklungen reagieren wollten. Bewusst oder unbewusst hat er zudem ein Bedürfnis vieler Medien nach Polarisierung bedient, deren Frage nicht war, wer weiß es besser als Drosten, sondern wer bringt die härteste Gegenposition ein?
Ja.
Ein langer Artikel, schreiben auch, geht noch weiter. Genauerer Blick auf das, was Hendrik Streeck seit Februar 2020 gesagt hat, führt zu 12 Beispielen für bemerkenswerte Irrtümer und überraschende Kehrtwenden. Soll ich mal runter? Ich ratter mal. Auf Herdenimmunität gesetzt, dies geleugnet, wieder auf Herdenimmunität gesetzt. Legitimation für vorschnelle Öffnung im April ohne wissenschaftliche Basis. Falsche Angaben zur Zahl der Toten in Heinsberg. Keine zweite Welle und dann doch. Erst für Lockerungen im Sommer 2020 plädiert, dann kritisiert, dass es keinen harten Lockdown gab. Etikettenschwindel, sich fälschlicherweise als die Wissenschaft ausgegeben. Den Lockdown im Herbst erst abgelehnt, dann als alternativlos bezeichnet. Tödlichkeit von Covid-19 massiv unterschätzt. Gefahr durch Virusmutationen kleingeredet. Forderung nach Schutz von Risikogruppen ohne schlüssige Konzept. Erkenntnisse zu Long-Covid konsequent ignoriert. Und das 12., was eigentlich jetzt nicht noch ein Ding ist, ist das Grundproblem, eine falsche Logik. Fand ich ganz schön. Gegen Ende schreiben sie, und das ist ja über Medien, ist ja eine Medienkritikseite. Mhm. Gegen Ende schreiben sie dann halt, angesichts der Liste von Streecks Irrtümern muss man sich fragen, wie konnte und kann jemand, der so konsequent daneben gelegen hat, so viele Einladungen vor ein Millionenpublikum bekommen? Ja. So. Und die Antwort auf die Frage gibt es im Übermedien-Podcast, der heißt Holger ruft an, weil ich nämlich heute Abend mit den beiden Autoren noch telefonieren und sie darüber befragen werde.
Da bin ich sehr gespannt.
Oder halt zum Nachlesen auf übermedien.de. Ja, weil die Leute sollen da ja hindern, dass da Abos abschließen und so weiter, damit ich noch reicher werde. Ist noch hinter einer Paywall der Artikel, aber normalerweise schalten die ja nach einer Woche frei. Mhm. So, weil jetzt, bevor sich jetzt alle aufregen, die Antwort lautet, und da ist sehr viel von meiner Antwort drin, nicht unbedingt nur die, die in Übermedien steht. Beim Journalismus geht es wesentlich seltener als Fakten, oder wesentlich seltener um Fakten, als darum, wer beim Verbreiten seiner Meinung am besten dasteht. So. Das sieht immer nach Fakten aus, aber eigentlich reden wir sehr viel über Meinungen, weil Journalismus ist im Wesentlichen Politikjournalismus. Und bei der Politik ist es sinnvoll, da geht es ja meistens ums bessere Argument. Mhm. Bei Wissenschaft ist das ein Problem, weil Daten lassen halt nicht mit sich diskutieren. Und was Streeck macht ist, der tritt als Politiker auf, tut aber so, als argumentiere er streng wissenschaftlich, ohne dass er aktiv so tut. Mhm. Also die Medien machen ihn eigentlich zu einem Wissenschaftler, obwohl Streeck als Politiker bzw. Bürger da sitzt.
Ja.
Das ist eigentlich das Hauptproblem, denke
ich. Interessante These, ja. Ja, tatsächlich, weil aus politischer Sicht ist es natürlich erstmal gut, dass verschiedene Meinungen dargestellt werden, auch im öffentlichen Diskurs stattfinden können und keine irgendwie unterdrückt wird. Komme ich nachher noch zum Demokratieindex vom Economist, der das zum Beispiel als ein wichtiges Merkmal für Demokratien auch herausstreicht und da auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legt, was 2020 angeht. Gucken wir mal, gestern war ja große Pressekonferenz, nachdem Angela Merkel wieder die Freude hatte, diese 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu treffen, um mit ihnen darüber zu beraten, wie soll es denn jetzt weitergehen. Ich habe die PK komplett gesehen und ein paar Ausschnitte daraus mitgebracht. Oh. Die wichtigsten Erkenntnisse oder was wären denn so deine wichtigsten Fragen? Machen wir es mal so rum.
Wie?
Naja.
Wozu?
Wenn du so denkst, die haben jetzt getagt, was willst du wissen als Bürger dieses Landes? Was sind die wichtigsten Fragen, die du da hast? Oder hast du sie eh schon alle beantwortet bekommen?
Ich habe überhaupt keine Fragen mehr an die.
Echt? Bist du so politikverdrossen geworden?
Ja, ich habe überhaupt keine Fragen mehr an die. Solange die nicht No-Covid fahren, habe ich überhaupt keine Fragen mehr an die.
Okay, na dann schauen wir mal.
Tut
also,
mir leid.
Es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Entwicklung zum Thema Schulen und Kitas. Es ist ja ein großer Dauerbrenner, weil zwei sehr unterschiedliche Bedürfnisse einander gegenüberstehen. Das eine ist, dass wir verhindern wollen, dass Schulen und Kitas unnötigerweise das Infektionsgeschehen, jetzt darf ich nicht sagen, vorantreiben.
Treiben.
Ja, das ist nämlich dieses blöde falsche Wort, hat übrigens Christian Drosten sehr schön erläutert in der vorletzten Folge, glaube ich, des Coronavirus-Update-Podcasts, dass Warum? Dieses Treiber-Ding, das ist so ein Wort, das kommt eigentlich aus der Influenza-Epidemiologie, weil es das da wirklich gibt, weil Kinder bei diesen Viren, also bei den Influenza-Viren, wirklich Treiber sind. Also die bringen, also die brüten es oder verteilen es sozusagen in den Schulen und Kitas untereinander. Ich sage ja auch immer, Kitas sind Stätten von Viren und Bakterien, wo einmal alles ausgetauscht wird und dann nach Hause gebracht. Und bei der Influenza, weil das eben auch eine Schmierinfektion ist und so weiter, ist es tatsächlich sehr, sehr stark auf Kinder angewiesen, die das untereinander verteilen. Und daher kommt dieses
Ohne Kinder gäbe es keine Influenza?
Also nein, das habe ich nicht gesagt. Sie sind ein Treiber. Okay. So. Okay. Also daher kommt eigentlich dieses Wort, und er meinte, dass das Wort in Sachen Corona wirklich fehl am Platz ist und deswegen dieser Satz, die sind kein Treiber der Pandemie, einfach ein falscher Satz ist. Genau. Es funktioniert halt nicht so, aber zeigt ganz gut, dass Denkmuster, die man vielleicht von anderen Viren, von anderen Krankheiten gelernt hat, hier drauf angewendet werden, was dann zu den entsprechenden Fehlschlüssen führen kann.
Ja, da würde ich ihm jetzt mal widersprechen, weil dieses Treiber der Pandemie, also niemand hat bisher gewusst oder auch nur geahnt, dass Treiber der Pandemie ausgerechnet mit den Kitas und der Schmierinfektion und Kindern und so zu tun hat, sondern jeder, der es benutzt hat, hat halt gesagt, Treiber der Pandemie im Sinne von, da wird sich gegenseitig infiziert und dann tragen die das nach Hause. Und das ist ja nun nicht zu leugnen, dass das passiert.
Ja, aber es ist ein, ja, ich habe ihn so verstanden, dass es das einfach explizit bei Corona nicht gibt, weil man eben die Orte hat, an denen das passiert, und dass es bei der Influenza eben so ist, dass Kitas und Schulen eine herausragende Rolle haben im Vergleich zu allen anderen Orten, die es sonst noch so gibt.
Ja, aber was er macht, ist, er beschreibt oder begreift den Begriff Treiber wissenschaftlich, epidemiologisch, und alle anderen benutzen diesen Begriff umgangssprachlich. Ich glaube, dass
das Drosten ist die Frage,
da die Transferleistung nicht bringt. Und das ist auch okay, das muss er ja auch nicht. Aber ich glaube, man kann ruhig Treiber sagen. Das hat ein bisschen was von, das ist ja auch kein Lockdown, den wir jetzt haben.
Nein, das glaube ich nicht, weil der Satz, es sind keine Treiber der Pandemie, immer dazu benutzt wird, um zu sagen, Restaurants sind keine Treiber der Pandemie, Schulen sind keine Treiber der Pandemie, Theater sind keine Treiber der Pandemie, Kinos sind keine und so weiter und so fort. Und wenn du aber gar keinen Ort hast, der herausragend dazu beiträgt, sondern es eine Pandemie ist, die überall gleich stattfindet, ist das einfach ein Satz, der keine Aussage hat.
Das ist halt die Frage, ob die überall gleich stattfindet, ne?
Ja, aber ist halt, die Wissenschaft sagt halt, dass es so ist. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und da würde ich jetzt dann doch auch auf Herrn Drosten hören. Wir sind sehr abgeschwiffen. Wir waren gerade bei
den... Aber es misst ja auch gar keiner nach. Woher wissen wir denn, wo es überall stattfindet? Wir haben immer noch keine systematische Messung.
Ja, aber du kannst ja sehen, was für einen Effekt hat es, wenn du bestimmte Sachen schließt.
Ja.
Und wenn es auf einmal einen sehr starken Effekt hat, weißt du vielleicht, okay. Also da gibt es ja durchaus Studien, zu welchen Effekt hat welche Maßnahme.
Ja, das stimmt.
Und aber Schulschließungen... waren ziemlich weit oben, genau.
Ja.
Aber Restaurants ja auch. Und alle Einzelhandelssachen. Also es ist ja, es sind ja die Kontakte.
Überall da, wo Menschen zusammenkommen. Ja. Und das tun sie halt auch in der Kita.
Ja genau. Und nicht anders als anderswo. Zurück zu Kitas und Schulen. Was haben die Ministerpräsidentin und die Kanzlerin beschlossen und besprochen?
Ich habe bestimmte eigene Vorstellungen gehabt über das Öffnen von Kindertagesstellen, Tagesstätten und auch Schulen, die eher auf eine Öffnung um den 1. März, also zum 1. März gingen, weil ich glaube, dass wir dieses Datum sehr voraussehbar anpeilen können für eine Inzidenz von 50. Aber ich weiß auch, dass wir in einem föderalen Staat leben. Und der Föderalismus ist unter dem Strich die beste oder die bessere Ordnung als ein Zentralismus. Davon bin ich zutiefst überzeugt, selbst wenn es manchmal etwas mühsam ist. Und es gibt ganz, ganz eindeutige und tief verankerte Länderzuständigkeiten. Das sind Schule und Kita. Und da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht. Und deshalb haben wir gesagt, die Kultushoheit zählt hier und die Länder werden das in eigener Verantwortung und sicherlich dann auch noch dargestellt durch die Ländervertreter entscheiden.
In Berlin zum Beispiel bedeutet das, dass schon ab, ich glaube, 22. Februar die Schulen langsam wieder geöffnet werden sollen. Michael Müller hat zumindest in der Pressekonferenz betont, dass natürlich erstmal nur die Grundschulen, weil die anderen Schulformen eben auch viel besser oder auch schon sehr gut inzwischen mit diesem digitalen Distanzlernen klarkommen. Deswegen erstmal die Grundschulen und natürlich im Wechselunterricht und mit Masken. Und er hat Luftfilter gesagt. Ich bin ganz, ganz sicher, er hat Luftfilter gesagt. Ich bin gespannt, Herr Müller. Ich bin gespannt.
Ja, weil das die kriegen wir dann 2022.
Genau, das wäre natürlich super, soll das wieder geöffnet werden. Und andere Bundesländer werden sicherlich folgen. Und wiederum andere Bundesländer, also wenn ich Herrn Söder richtig verstanden habe, wird er noch ein bisschen warten, weil er ja auch sehr vorsichtig ist.
Nee, Söder sagt, er wird noch warten und wartet trotzdem nicht. Das ist ja so die Söder-Strategie. Söder sagt immer irgendwas, was für so Leute wie dich und mich total cool daherkommt und macht dann irgendwas anderes.
Das kann natürlich auch sein. Also ich weiß, dass in Bayern zum Beispiel immer noch die Schulhorte, glaube ich, auf sind, was auch ein bisschen absurd dann ist. Söder war aber tatsächlich ganz glücklich mit der ganzen Geschichte. Der geht ja mit relativ harten Ideen da rein, also wahrscheinlich so ähnlich wie Angela Merkel, und dadurch, dass er selber entscheiden kann, wie das zum Beispiel mit den Schulen und Kitas sein soll und es jetzt eben nicht einen gemeinsamen Beschluss gibt, der für alle gleich gilt, kann er natürlich auch härtere Sachen entscheiden als die anderen, wenn er das möchte. Dann die Friseure.
Die Würde des Menschen findet im Friseursalon statt.
Das war sicherlich eine der überraschenderen Ergebnisse dieses Ganzen, dass ab 1. März die Friseure wieder öffnen dürfen. Frau Merkel begründete das damit.
Eben gerade, weil zu diesem Tag dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit eine 50er-Inzidenz deutschlandweit zu erreichen ist.
Bleibt die Frage, wie geht es eigentlich weiter?
Wir haben dann darüber gesprochen, wie sehen denn nächste Öffnungsschritte aus? Und bei diesen nächsten Öffnungsschritten ist ja sehr wichtig, dass wir Perspektiven aufzeigen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer damit leben müssen, dass wir die Zukunft nicht voraussagen können. Und deshalb haben wir gesagt, aus heutiger Perspektive, insbesondere vor dem Hintergrund der Unsicherheit bezüglich der Verbreitung von Virusmutanten, kann der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch die Länder erfolgen. Dieser nächste Öffnungsschritt soll die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter umfassen. Dazu die Öffnung von Museen und Galerien sowie die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe.
Das heißt, das ist so die nächste Zielmarke für alle weiteren Öffnungen, die es eventuell geben könnte. Aber alles auch unter der Prämisse, wir gucken erstmal, was diese Mutationen eigentlich machen und sind da hoffentlich in 2 Wochen auch wieder schlauer, als wir es jetzt sind. Finde ich insgesamt eine okaye Strategie. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig enttäuscht, muss ich sagen. Wie siehst du es?
Die Tage habe ich glaube, es war sogar heute im Tagesspiegel, auch im Tagesspiegel, dann nur eine Artikelüberschrift gelesen und die lautete: Öffnungen auch schon im Lockdown möglich? Fragezeichen. Das wird nicht funktionieren. Das ist alles, ich habe keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Lockdown. Genau, alle haben keinen Bock mehr auf Lockdown. Es gibt einen Vorschlag, wie wir da raus können, und zwar in relativ kurzer Zeit. Und die Politik schert sich einen feuchten Kehricht darum.
Ich fand das eigentlich das Interessante, dass ich gucke jetzt immer Talkshows. Das ist so eine Macke von mir in Wahljahren, weil ich habe eine sehr, also mein Medienkonsum ist sehr, wie nenne ich das denn?
Eklektizistisch? Achso.
Nee, der orientiert sich halt daran, wo kann ich wirklich die besten Informationen kriegen. So. Also das sind renommierte, echte Zeitungen mit echten Journalisten, die echte Investigativrecherchen machen, zum Beispiel auch internationale Medien. Also wo ich einfach weiß, da gibt es richtig gute Informationen. So, ich habe ja auch schon mal meine ganzen Newsletter verlinkt und so weiter. Und ich finde es aber interessant zu erfahren, was für eine Welt Normalos sehen, ne? Die nicht so krass Medien-Junkie-Nachrichtenkonsum haben wie ich, sondern einfach abends den Fernseher einschalten und noch mal ein bisschen gucken, was gerade so diskutiert wird oder so, ja. Und glaube, da sind wirklich Talkshows wahrscheinlich ein ganz gutes,
ja, zumindest ein Indikator, ja.
Ja, so vielleicht ein realistischeres Bild von dem, was für Debatten finden gerade in diesem Land statt, als ich das zum Beispiel konsumiere. Und das ist echt interessant und auch erschreckend, weil in jeder Talkshow sitzt irgendjemand wie. Und da ist Henrik Streeck noch der angenehmste, muss man sagen. Jan Fleischhauer, Boris Palmer, solche Leute. Ja,
ja, rechtsaußen immer leicht menschenverachtend als legitime liberale, demokratische Position in der Diskussion. Ja.
So, und das ist echt schwierig. Und naja, jedenfalls bei Anne Will. Am vergangenen Sonntag saß Manuela Schwesig und eine Wissenschaftlerin, die diese Erfurter Zufriedenheitsstudie macht. Wie zufrieden sind sie mit der Regierung und so weiter und so fort? Und die hat das erzählt, dass die Zufriedenheit oder das Vertrauen ist das wichtige Wort, das Vertrauen sinkt.
Ja. Echt?
Sie hat auch erzählt, dass quasi jede andere Strategie als das, was die was Bund und Länder gerade machen, auch die No-Covid-Strategie, jede andere Strategie würden die Bürgerinnen und Bürger besser finden als das, was passiert. So. Jedenfalls interessant war, dass dann Manuela Schwesig gesagt hat, dass sie auch tatsächlich sinnvoll fände, wenn man regional schaut, dass, ne, also wenn eine Region unter 35 zum Beispiel ist, in der No-Covid-Strategie war es, glaube ich, unter 25. Aber ist
unter
ja
10, ne? Oder?
Oder unter 10. Ach, ich bringe inzwischen auch schon diese ganzen verschiedenen Strategien durcheinander. Aber man nimmt einen Wert, der ist sehr niedrig und man sagt, da bleiben wir drunter. Und wenn man da drunter bleibt, ist man eine grüne Region. Und da kann alles öffnen und da also sind die Sachen sehr locker. Sobald man wieder steigt, ist wieder alles zu, sodass die Leute das selber in der Hand haben. Das ist ja die No-Covid-Strategie. Und Manuela Schwesig fand das sehr gut, weil die hat ja auch zum Beispiel in Rostock und in anderen Gegenden in MacPom sehr niedrige Inzidenzen und meinte, warum probieren wir es hier nicht aus? Was passiert? Warum gucken wir das nicht?
Tja, warum nicht, Frau Schwesig?
Warum müssen wir ein gesamtes Bundesland alles gleich machen? Oder sogar ganz Deutschland muss alles genau gleich machen, anstatt genau nachzujustieren, hier müssen wir jetzt vorsichtiger sein und da können wir ein bisschen lockerer lassen. Die Frage ist natürlich immer,
warum tut Frau Schwesig so, als würde sie nicht dieses Land regieren? Ja, das ist die Frage. Warum tun die alle so, als würden sie sich gerade gegen eine Naturgewalt stemmen müssen?
Genau.
Es gibt keine Naturgewalt.
Das Ding, was sie jetzt beschlossen haben, ist so ein bisschen das, nur nicht mit Regionen, sondern mit Bundesländern. Also die Bundesländer haben auch eigene Handhabe, wenn sie unter 35 kommen, aber nicht, wenn sie darüber bleiben. Und es gibt eben nicht dieses regionale, feinjustiertere, wie es in der No-Covid-Strategie vorgeschlagen wurde. Und da frage ich mich, woran liegt es eigentlich? Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass das strukturelle Gründe hat, dass einfach die Bundesländer in Deutschland sehr stark ausgestattet sind, die Kommunen aber sehr schwach ausgestattet sind, um zum Beispiel sowas zu stemmen.
Ja.
Das wäre vielleicht auch für hinterher ein Learning so aus dieser ganzen Pandemie-Geschichte.
Du kannst ja einen Notstand ausrufen und dann kannst du sehr schnell sehr viel Material und Personal von A nach B schaffen und so. Das geht schon. Wie ich schon vor Monaten nochmal gesagt habe, wir haben uns da schön WetterpolitikerInnen hingesetzt und jetzt ist Krise und die scheitern. Ich kann mich nicht mal mehr richtig aufregen darüber.
Naja, ich bin noch enthusiastischer mit dieser Politik. Ich verstehe es, dass es frustrierend ist, aber so ist Politik halt, glaube ich, fürchte ich auch oft. Das war eigentlich so das Wichtigste. Ach so, und die Überbrückungsgelder sind natürlich noch sehr, sehr wichtig.
Seit heute Mittag oder Nachmittag können diese online beantragt werden. Die Antragsteller werden innerhalb weniger Tage, spätestens bis zum 15. Februar, in einem automatisierten Verfahren großzügige Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 400.000 Euro erhalten, 100.000 pro Monat. Und die endgültigen Bescheide erfolgen dann durch die Länder ab dem Monat März.
Die sollen kommen.
Donnerwetter. Die von August oder von wann die sind? Ich habe übrigens, wo du das sagst, wir haben doch unseren Hausgastronomen hier, den wir auch schon mal im Interview gehört haben, den Robert. Und den habe ich mal gefragt, weil ich hatte so eine Idee. Und die Idee lautet, wenn mir doch mein Stammrestaurant oder meine Lieblingsrestaurants so wichtig sind und ich sowieso im Moment nichts machen kann, also auch kein Shopping und nichts, habe ich ja das Geld in der Tasche, das ich eigentlich im Restaurant verfressen hätte. Warum gebe ich dem Restaurant jetzt nicht einfach von diesem Geld einen Teil ab und verlange dafür keine Gegenleistung und gebe dem Restaurant genau so viel, dass der Laden überleben kann, sodass der gleiche Betreiber den Laden irgendwann wieder eröffnen kann, ohne dass er dann so viel Kreditdruck hat, dass er sich irgendwann aufhängen muss. Und da habe ich halt gefragt und das stellt sich raus, für jede 50 Euro, die wir normalerweise verfressen hätten, würden 20 bis 30 Euro an den Gastronomen reichen, um den Laden einfach am Leben zu halten.
Ja.
Ja.
Ja,
Kann man sich immer überlegen, ob man das abwerfen will.
Es gibt übrigens eine Seite, die heißt Lieblingsort.help. Da werden Lieblingsorte gesammelt und das gibt es für Lokale, das gibt es auch für kleine Läden. Also da kann man Winzer auch unterstützen, Lieblingswinzer oder dergleichen. Entweder eine Lieferung machen, also dass man das dann abholt, wenn es denn möglich ist überhaupt gerade, oder einen Gutschein kaufen. Also ich kaufe einen Gutschein für nach der Pandemie und verschenke den dann oder was weiß ich, was ich damit mache.
Oder aber lässt ihn halt verfallen, weil du sagst,
ja, wie alle Gutscheine, immer schon.
Jochen Schweizer Pandemie-Gutscheine, ja.
Genau. Aber das finde ich zum Beispiel, das gibt es hier in Berlin auch ganz viele, aber auch in vielen anderen Bundesländern.
Wo du es eben mit den Kitas hattest. Es gibt eine nicht neue Studie zu Ansteckungsrisiken. Wird gerade tierisch darüber berichtet, so Zahlen, also ne, wie hoch ist der R-Wert in der Kneipe und so weiter. Alle so berichten darüber, man muss unfassbar tief graben, um die Originalquelle zu finden. Wo ich wieder mal so meine Verachtung den Massenmedien entgegenwerfe. Die fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Irgendjemand könnte auf die Idee kommen, eine andere Webseite anzugucken als ihre, was mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun hat. Und das machen ausgerechnet Leute, die sich einbilden, sie wären in besonderer Weise geeignet, die Realität zu beschreiben. Da kann ich mich aufregen, aber egal. So, die TU Berlin hat Charité und RKI nachgerechnet, wie groß die Infektionsgefahr in verschiedenen Situationen ist. Ja, der situationsbedingte R-Wert ist das. Das haben die eigentlich auch schon im November gemacht letzten Jahres, gerade aber nochmal mit besserer Grafik veröffentlicht. Vielleicht wird es deshalb überall berichtet jetzt, weil jetzt versteht es auch jeder. Eventuell sind die Daten auch ein bisschen frischer, das habe ich jetzt nicht überprüft. Die Zahlen sind aber ganz interessant, die dahinter stehen. Also, situationsbedingter R-Wert, der ist beim maskierten Besuch im Damensalon 0,6.
Mhm.
Ja? Das heißt, du musst mindestens 2 Infizierte in dem Laden haben, damit etwas über ein neuer angesteckt wird. Im öffentlichen Personennahverkehr maskiert. Im öffentlichen Personennahverkehr maskiert 0,8. Supermarkt maskiert 1. Schule, halbe Belegung, alle maskiert 2,9. Ja, ein infiziertes Kind steckt 3 Frische an in einer halben Klasse, alle haben eine Maske auf. Büro, halbe Belegschaft ohne Maske. Ja, also das, was sehr viele Büros sehr lange gemacht haben und wahrscheinlich auch immer noch machen, ich weiß es gar nicht.
Mit den Plexiglasscheiben.
Genau, Plexiglasscheiben, also dieses, wenn du rumläufst, musst du Maske aufsetzen, aber wenn du an deinem Arbeitsplatz bist, brauchst du keine. Büro, halbe Belegschaft, unmaskiert, 8.
Krass.
Ein Infizierter steckt 8 KollegInnen an. Ja.
Ach Mensch.
So, und das sind die Zahlen. Ja, vielleicht haben wir da doch einen Treiber der Pandemie gefunden, ja. Und das sind doch die Zahlen über die harmlose Virusvariante.
Ich wollte gerade sagen.
Die neuen Dinger, genau. Die neuen Dinger haben ja einen 0,3 oder 0,5 erhöhten R-Wert, sodass du beim Friseur dann schon bei 1,1 wärst.
Schön. Da freuen wir uns doch auf den 1. März. Übrigens, wo du Büro gesagt hast, da gab es ja auch, das hatte ich vergessen zu erwähnen, einen Aussagezug von Angela Merkel.
Die Aufforderung zum Homeoffice, die ja auch bis zum 15. März gilt, vorerst, die soll sehr ernst genommen werden.
Selbstverpflichtung, das hat in Deutschland ja schon immer gut funktioniert, ne? Noch eine Studie, komm, wo wir bei Corona sind. Im Frühjahr, da gab es so Schätzungen, dass durch die Schulschließungen die gesamtwirtschaftliche Arbeitszeit um 8% fallen würde. Ja, oh mein Gott, ne, die Leute arbeiten in 8% weniger. Jetzt haben Sebastian Dullin und Bettina Kohlrausch für das IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, die gehören zur Böckler Stiftung, mal rumgefragt, inwieweit diese Schulschließungen, also im ersten Lockdown 2020, sich tatsächlich auf die Arbeitszeiten der Eltern ausgewirkt haben. Ergebnis, ich zitiere Dullin, Schulschließungen scheinen zumindest in Deutschland keinen deutlichen negativen kurzfristigen Schock auf das Arbeitsangebot und damit das Bruttoinlandsprodukt verursacht zu haben. Jetzt sind das natürlich auch nur Schätzungen, ne, weil Umfrage kannst du auch nur hochrechnen, aber diese Schätzungen basieren wenigstens auf Daten. Und je nachdem, wie die rechnen, ich hau jetzt keine Prozentzahlen raus, weil das wird dann immer so unübersichtlich. Je nachdem, wie wohlwollend man rechnet, kommt man dann drauf, dass die datenbasierten Schätzungen 8 bis 20 Mal niedriger sind als die datenlosen Schätzungen im Frühjahr.
Na Mensch, ist doch auch mal eine gute Nachricht. Jetzt möchte ich noch dagegen halten, wie viel weniger Arbeit verrichtet wird, weil Leute krank sind und zwar an Covid-19 erkrankt sind und dann auch noch, wie wir seit mehr als 7 oder du jetzt schon 8 Wochen krank sind. Das würde mich auch mal interessieren.
Ja. Oh, da kann ich ein kurzes Update. Achso, zum Paper gibt es übrigens, verlinke ich auch noch einen Twitter-Thread, wo Dulin das sehr schön zusammenfasst, sodass man sich nicht durch dieses Paper arbeiten muss, wenn man das nicht unbedingt möchte. Covid-Update, Coronavirus-Update. Heute dürfte sowas sein wie Tag, weiß ich gar nicht.
Das ist 56, 8 Wochen,
ja. 55, irgendwie sowas. So gut wie heute ging es mir lange nicht.
Schön.
Also ich merke das, habe das gemerkt in der Vorbereitung hier auf die Sendung und ja, ich kann mich viel besser konzentrieren als sogar noch vor einer Woche. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil das letzte Mal, als ich mich so gut gefühlt habe, habe ich danach die nächsten 3 Tage am Boden gelegen. Ja.
Oh.
Aber immerhin.
Sehr gut, ja, bei mir wird es auch von Woche zu Woche besser, muss ich echt sagen. Aber meine Gedächtnis, also mein Gedächtnis und mein Erinnerungsvermögen macht mir im Moment sehr viele Sorgen. Ja, ich hoffe das. Also mein Arzt meinte ja auch, das kommt alles irgendwann wieder. Man weiß nicht wann. Bei den meisten so ungefähr nach 2 Monaten. Mal sehen. Kommen wir zu einem ganz
anderen. Was mal sehen?
Mal sehen, wie es, also naja, man weiß ja nicht, ob es in 2 Monaten wieder da ist oder erst in einem halben Jahr.
Was?
Achso. Ja, jetzt habe ich den Witz auch verstanden. Kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Thema. Und zwar die Frontex-Files. Hast du davon schon gehört?
Tatsächlich nur am Rande. Frontex will irgendwie, ja, Frontex benimmt sich schlimm und
gut, das irgendwer hat es rausgefunden. Neues. Also Frontex ist die sogenannte EU-Migrationsagentur, Migration Agency. Sehr großes Ding, ist tatsächlich eine Agentur, sagt ja das Wort schon, ist also jetzt kein so offizielles Gremium wie Polizei. Gremium ist das falsche Wort. Organ. Ist das richtige Wort. Wie zum Beispiel eine echte Polizei rekrutiert aber immer auch mal wieder aus der Polizei, zum Beispiel aus der Bundespolizei Leute, also leihen sich die Leute aus, um dann zum Beispiel in Griechenland dafür zu sorgen, dass Leute nicht nach Griechenland kommen. Das sind diese sogenannten Pushbacks. Es gibt immer wieder Videos, geheim aufgenommene Videos, die zeigen, dass Frontex unter anderem an der griechischen Grenze, aber auch an der Grenze, also auch im Mittelmeer, bei Libyen sich menschenrechtswidrig verhalten. Pushbacks sind menschenrechtswidrig, also dazu gehört dann auch, dass diese Schlauchboote mit Flüchtlingen, die teilweise ja auch schon sehr kaputt sind, die sieht man dann und dann fährt so ein riesiges Frontex-Schiff dran vorbei und macht extra Wellen, damit die ins Schwanken geraten und bloß wieder zurück in die Türkei wollen.
Das ernsthaft, wie so Assis auf dem Müggelsee?
So, ja, genau so kannst du dir das vorstellen. Aber halt ein sehr kleines Schlauchboot und ein sehr großes Frontex-Boot. Und in Libyen zum Beispiel sorgen sie dafür, dass die berühmte libysche Küstenwache, die dafür bekannt ist, entweder brutal und grausam zu sein oder komplett gar nichts zu machen, wenn es darum geht, Menschen zu retten, dass sie dann einfach die Geflüchteten an die sozusagen übergeben. Jetzt hat Jan Böhmermann und sein Team von ZDF Neo oder die Redaktion, die diese ZDF-Sendung von Böhmermann, wie heißt die ZDF, die hat den nicht mehr Magazin Royal.
Show Royal, ich habe keine
die
Ahnung.
Die hat jetzt einen anderen Namen. Naja.
Böhmermann-Sendung.
Genau.
Jan Böhmermann Fernsehsendung.
Ja, ist auch, ich habe das auf YouTube geguckt. Das ist so diese moderne Welt, ne? Du guckst das gar nicht mehr im Fernsehen, sondern man guckt dann halt das Video auf YouTube, beziehungsweise auf frontexfiles.eu, glaube ich. .eu, genau. Also frontexfiles in einem Wort. .eu findet man auch alle Informationen dazu. Und die haben sich zusammengetan mit Frag den Staat und noch so einer, dem Desinfo-Kollektiv, das ich jetzt sicherlich falsch französisch ausgesprochen habe, aber es ist eben so ein investigatives Recherchekollektiv. Und haben mal geguckt, so Frontex, was haben die eigentlich insgesamt für Dreck am Stecken? Haben gezeigt, wie die Finanzen aussehen, also bis 2027 sind 11 Milliarden Euro für Frontex vorgesehen. 11 Milliarden Euro ist sehr viel Geld.
Bundeswehr kostet irgendwas zwischen 40 und 50 Milliarden im Jahr, ne?
Ja, aber die Bundeswehr wird auch vom Bundestag kontrolliert. Frontex ist eine Agentur und das ist das nächste Problem, das zeigt Böhmermann auch sehr schön in diesem Video, die nirgendwo irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die einzige...
nicht mal sowas wie parlamentarisches Kontrollgremium?
Nix,
also sowas
da gibt's nichts. Das ist die einzige Institution, wo du hingehen könntest, um zu sagen, hier Menschenrechtsverstöße, ist der EuGH. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Hürde. Also ja. Das ist ja so ungefähr, jetzt müsstest du wegen irgendwie, hier, weiß ich nicht, was auch immer du hast, gleich zum Bundesverfassungsgericht gehen. Das nächste Ding, was die ausgegraben haben, sind eben diese Files. Mit wem trifft eigentlich Frontex sich so? Frontex behauptet, sie würden niemals irgendwelche Treffen mit oder für Lobbyisten machen. Da gab es eine Frage des Europaparlaments, die haben gesagt, nö. Ja, also wir treffen keine Lobbyisten. Gibt es eine Mail, wo die das behaupten? Das Recherchekollektiv konnte ihnen nachweisen, dass es mehrere Treffen gab. Eins davon zum Beispiel in Warschau in so einer Villa. Das hat alleine, das hat 94.000 Euro gekostet. Wo dann so Firmen wie Heckler und Koch, Glock, jetzt habe ich den Namen von dieser anderen Waffenfirma vergessen. Naja, also so, ne, Rüstungs...
Kraus Maffei? Nee.
Mit S.
Sig Sauer?
Sig Sauer, genau. Guck, Gedächtnis, naja. Also solche Firmen, Airbus war auch dabei, um darüber zu sprechen, wie man mit einem Zeppelin irgendwie Migranten besser überwachen kann und so weiter. Und die streiten das alles ab, aber es gibt diese Files, die kann man auch, können alle Journalistinnen und Journalisten auf dieser Seite Frontex-Files EU runterladen und auch selbst aufarbeiten. Und das ist schon echt eine krasse Geschichte, was ich aber sehr cool daran finde. Und da sind die ja wirklich gut. Das ZDF-Magazin Royal heißt es übrigens, da sind sie ja wirklich sehr gut, dass sie einfach so krasse, riesige Dinge, wo ich merke schon, wenn ich das so aufzähle, was ist da passiert, dass sie das so geil eindampfen können und so geil pointiert auch die wichtigsten Sachen fett und witzig unterstreichen kann, dass das Video super gut dafür geeignet ist, das wirklich in der ganzen Welt zu teilen. Also das kann man seinen Eltern schicken, das kann man seinen Freunden schicken. So. Und genau das empfehle ich auch, einfach da mal vorbeizuschauen. Also für jetzt die ganzen Normalos, die Journalisten bitte, die weiter diese Akten aufarbeiten und dieses Video einfach schön teilen. Weil Frontex, glaube ich schon lange und auch die EU-Parlamentarier, wie zum Beispiel Eric Marquardt, die sich damit schon länger befassen und die beobachten, sagen das ja auch. Aber ich glaube, Frontex ist richtig evil und ich glaube, wir müssen echt irgendwas tun, damit das nicht weiter so ausartet.
Ist das, was der Böhmermann da macht, sowas wie der Versuch, ein deutsches Last Week Tonight?
Ich habe den Eindruck, ja.
Okay,
ja, cool. Und es ist wirklich gut geworden. Also wirklich Chapeau.
Ja, cool. Das fände ich ja wirklich ganz schön. Jetzt bloß noch weiter aufs Publikum verzichten, was er ja hoffentlich macht, pandemiebedingt. Weil diese ganzen Shows, ich finde das nicht gut, wenn die auf Publikum arbeiten. Kennst du Familien in der Krise?
Ach ja.
Ich bin heute etwas Corona-lastig. Familien in der Krise ist so ein Verein, der sich zumindest in meiner Wahrnehmung aufspielt, als seien sie die Stimme der Eltern. Und zwar genau diejenige Stimme, die sich für Schulöffnungen einsetzt. Die finden sehr, sehr viel Gehör in der Politik, obwohl es ja eigentlich längst schon Organisationen gibt, die genau diese Stimme haben und diese Stimme auch offiziell haben. Sowas wie hier Landesschulbeirat, diese ganzen Elternverbände und sowas. Und da fragt man sich ja dann schon irgendwie, und ich schalte jetzt mal mein Wohlwollen ab, ja, damit ich schon dazu spitzen kann. Also da fragt man sich ja schon, warum plötzlich eine derart gut organisierte Gruppe auftaucht, die seltsamerweise dann auch noch von Leuten gegründet worden sein soll, denen man ja so biografisch ganz leicht unterstellen kann, sie hätten zwar gerne Kinder, wollen aber lieber wenig mit denen zu tun haben. Und warum die ausgerechnet alle immer irgendwie, Achtung, Anführungszeichen, liberal, also so liberal im Ferengi-Sinne sind. Und wenn ich weiter wollte, würden bestimmt noch mehr Beschimpfungen einfallen. Ja, jedenfalls, ich hatte von Anfang an, als ich das erste Mal von ihnen gehört habe, und habe auch weiterhin den Eindruck, dass wir es da mit Astroturfing zu tun haben. Also einer professionell gemachten und gesteuerten Kampagne, die aber so tut, als sei sie eine Graswurzelbewegung.
Ja.
Für alle, die es noch nie gehört haben, Astroturfing kommt daher, dass Astroturf der Markenname von einem Kunstrasen ist, also künstliche Graswurzelbewegung. Ich kann es nicht belegen. Also ich habe einfach nur so ein leichtes Vibrieren in meinem Grützedetektor. Also so wie ich das eben beschrieben habe. Irgendwas ist komisch. So, und jetzt schreibt Lars Wienand bei T-Online. Es ist aber auch eine Geschichte mit einigen Rätseln und vielen Zufällen. Mit PR-Profis, mit Adligen, mit einer früheren Bundesministerin als Beraterin und mit Medien und Politikern, die ihre Tür weit geöffnet haben für Elternvertreter, die aus dem Nichts kamen. Der Begriff Astroturfing fällt, eine gesteuerte Kampagne, die den Eindruck einer spontanen Graswurzelbewegung vortäuscht. Zu belegen ist das nicht, aber in England gibt es Aufregung um eine ähnliche Gruppe. So, Wieland hat alles zusammengetragen, was es sonst noch so zu finden gibt und was es für Erzählungen gibt. Und der bietet auch eine alternative Erklärung an. Beharrlichkeit, Beziehungen, aber auch noch eine andere Erklärung für die Professionalität. Eltern unterschiedlichster Professionen setzen schlichtweg das Wissen und die Erfahrungen aus ihrem Berufsleben ein. Die Erklärung ist allerdings auch wieder nur ein Zitat von eben dem Verein. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, ich habe ein komisches Gefühl bei dem Verein. Ich kann es nirgendwo dran festmachen, aber dieses Gefühl hat mich selten getäuscht. Der ganze Artikel heißt, wie Eltern zum Lobbyverein fürs Lockern wurden, und ist frei zugänglich. Und recht lang übrigens.
Ein Thema, was ich mitgebracht habe diese Woche, ist sehr groß bzw. lang, nämlich über 70 Seiten lang. Es ist der sogenannte Democracy Index 2020 vom Economist.
Und den wirst du jetzt vorlesen.
Den lese ich jetzt vor. So, den habe ich durchgearbeitet, brav. Ich habe ihn sogar ausgedruckt und durchgearbeitet und mir Notizen dazu gemacht, was so die wichtigsten Erkenntnisse sind. Also vielleicht kurz zum Hintergrund. Der Economist macht schon seit vielen Jahren, seit 2006, um genau zu sein, jedes Jahr für 167 oder so Länder einen sogenannten Demokratieindex. Aufgrund verschiedenster Fragen, die da gestellt werden und beantwortet werden, errechnen die einen Wert. Zum Beispiel sind echte Demokratien, haben einen Wert von 9 bis 10. Also 10 ist der Höchstwert, den ein Land erreichen kann.
In Euro? Oder?
Nein, es ist einfach ein Wert.
Ja.
Mann. Also nein, 8 bis 10. Entschuldigung. Also ja. Echte Demokratien haben einen Wert von 8 bis 10. So, dann gibt es gescheiterte Demokratien oder flawed, wie würde man das übersetzen? Nicht ganz so cool.
Fehlerhaft.
Fehlerhaft, genau, sehr gut. Demokratien, die von 6 bis 8 gehen. Dann gibt es hybride Regime. Also sie sind noch nicht richtig autokratisch oder autoritär organisiert, aber auch keine fehlerhaften Demokratien. Es ist noch so auf der Kippe, sage ich mal. Dann natürlich die richtigen autoritären Regime. So, und 2020, sagen sie, ist es insgesamt zu einem All-Time-Low, also einem noch nie dagewesenen Tiefstwert gekommen. Aber es lohnt sich hinzuschauen, wo. Also wo haben die krassesten Abfälle im Demokratieindex eigentlich stattgefunden? Und es wird wenig überraschen, dass die Spitze die Subsahara-Staaten anführen. Gefolgt vom Mittleren Osten und Nordafrika. Also die ohnehin schon instabilen Länder dieser Erde sind instabiler geworden. Und wenn man vorher schon sehr autokratisch war, ist man 2020 in der Regel nicht demokratischer geworden. Mhm. Interessant ist aber auch, dass in West- und Osteuropa gleichermaßen ein Abfall zu beobachten ist. Man hätte jetzt vielleicht gedacht, ja, Osteuropa bestimmt stärker. Die sind aber tatsächlich, viele osteuropäische Länder sind sowieso schon in diesem Bereich Hybridregime. Hybridregime und fehlerhafte Demokratien gewesen. Also die haben sich jetzt nicht so wahnsinnig schlecht entwickelt. Was krass war, fand ich, sind zwei Länder. Und zwar Frankreich als eines, das von einer echten, vollen Demokratie herabgestuft wurde zu einer fehlerhaften Demokratie und Portugal, die auch abgefallen sind. Insgesamt sind 70% aller untersuchten Länder abgestiegen, aber auch 22,6% sind aufgestiegen. Die Gewinner nämlich dieser Studie sind einige asiatische Staaten. Taiwan, Japan, Korea haben sich sehr verbessert im vergangenen Jahr. Und Taiwan ist das beste Beispiel sogar, die gleichzeitig wirklich aufgestiegen sind in die, ich glaube Platz 11 haben sie jetzt von 31, also sind wirklich stark aufgestiegen und haben die Pandemie super in den Griff bekommen. Was ja auch in diesen Talkshows, die ich gerade gucke, immer wieder falsch dargestellt wird. So, ja, wir könnten das machen wie in Asien, aber das sind ja auch
Datenschutz.
Genau, ist ja auch alles ganz, ganz autokratisch dort, ne? Also, genau.
Tja, ist genau, weiß ich, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, wo ich gesagt habe, das ist so ein ganz beliebtes konservatives, ja, eine ganz beliebte konservative Argumentationsweise, immer so zu tun, als gäbe es eine Maximalforderung. Wenn man sagt, guck doch mal, wie Taiwan das gemacht hat, kommt sofort jemand und sagt, ja, das können wir aber gar nicht so machen wie Taiwan. Und unterstellt, ich hätte gefordert, wir sollten es zu 100% so machen.
Naja, und ich meine, was sie gemacht
haben. Ich kann diese Talkshows auch nicht gucken.
Ja, wobei ich würde auch dir widersprechen, weil ich gelernt habe, dass in Taiwan anscheinend die Menschen auch rücksichtsvoller sind und viel mehr gemeinsam auch als Bürgerinnen und Bürger daran arbeiten, das Virus zu bekämpfen, als wir es in der Lage sind zu tun. Ne?
Also das, ich sag ja, ich will ja gar nicht 100% Taiwan. Ich wäre aber schon mal froh, wenn wir vielleicht 30% hinkriegen würden. Dann hätten wir statt 60.000 nämlich nur 40.000 Tote.
So, was sind die Länder, in denen man gerne leben möchte, wenn man jetzt nach diesem Demokratieindex geht? Es ist nicht verwunderlich. Norwegen, Island, Schweden, Neuseeland, Kanada, Finnland und Dänemark führen die Liste an.
Nicht die Bundesrepublik.
Nee, wir sind auf Platz 14. Das ist okay. Das ist okay, aber Taiwan ist vor uns.
Was ist daran? Warum sind wir nur auf Platz 14?
Wir sind auf Platz 14, weil wir ein Problem haben. Und das
Nazis in den Parlamenten.
Das gar nicht so sehr. Also wobei das schon auch mit Sorge betrachtet wird. Aber in Deutschland wird es so wahrgenommen, dass wir ein Problem mit Korruption zum Beispiel haben. Korruption ist was dazu führt, dass man in diesem Index nach unten fällt. Also nicht Korruption, sondern Transparenz. So, Transparenz ist ein Minuszeichen. Und was in diesem Jahr auch dazu gekommen ist, dass der Economist sehr streng schaut, wie wurde durchregiert. Auch in der Pandemie. Also wurde einfach von oben entschieden und gemacht oder wurden vorher nochmal Menschen, Bürgerinnen konsultiert und gefragt, was wollt ihr eigentlich? Ja. Und ganz ehrlich ist das in Deutschland halt dann doch nicht passiert. Also in Deutschland wurde schon ziemlich von oben nach unten durchregiert, das, was ja auch die Corona-Leugner immer kritisieren. Und hier bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Also es gibt so eine Stelle, wo der Economist nochmal erklärt, warum sie was wie bewerten und warum viele Länder Minuspunkte eingefahren haben. Dieses Jahr ein sehr wichtiger Faktor ist, wenn ein Land einfach durchregiert hat, gesagt hat, so, wir machen das jetzt hier so und so Lockdown und die Bürgerinnen und Bürger konnten nicht mitreden. Und es gab auch vielleicht keine Checks and Balances, also keine Gewaltenteilung wie sonst. Mhm. So, dann kriegt man Minuspunkte. Und das ist sicherlich in Deutschland der Fall gewesen. Das wertet der Economist negativ. Und da würde ich widersprechen, weil ich glaube, in Deutschland ist es notwendig gewesen.
Auch da würde ich, nicht widersprechen, aber ich würde es nicht als Argument bringen wollen.
Ja, weil ich musste dann daran denken, Ende Januar gab es eine sehr schöne Folge von Hidden Brain. Da ging es darum, warum wir vor den falschen Dingen Angst haben. So. Ja. Und vor den Dingen, vor denen wir Angst haben müssten, haben wir eigentlich keine Angst. So, Klimawandel, bestes Beispiel. Und ein Satz da drin war, bevor es den Gurt oder die Gurtpflicht in Autos gab, hat kein Mensch Gurte benutzt. Obwohl man wusste, dass es Leben rettet. Auf jeden Fall, ganz viele Leben rettet. Aber es brauchte
erst diese Pflicht. Mein Vater hat über Leute rausgeschmissen, die keinen Gurt benutzen. Habe ich nie verstanden damals. Ja, irgendwann haben es alle gemusst.
Ja. Ja, und da gibt es Wissenschaft zu, die zeigt, bevor es Pflicht war, hat es keiner gemacht. Mhm. Und so ist es halt, fürchte ich gerade auch mit Masken, Kontaktbeschränkungen. Ich glaube, diese ganzen Sachen funktionieren nicht in der Eigenverantwortung. Vielleicht, also in Taiwan anscheinend funktioniert es besser. Bei uns, ich habe den Glauben an die Menschen verloren. Das funktioniert einfach nicht. Freiwilligkeit ist kein
Ja, Dings. Das ist ja mein Mantra. Die Deutschen sind im Wesentlichen Untertanen. Die müssen gesagt kriegen, was zu tun ist, weil sie sich ansonsten
Und die Frage ist, wie kann man das ändern? Und da würde ich gerne ein Schlaglicht auf Irland werfen. Ich habe nämlich gesehen, dass in den vergangenen Jahren, also sie haben dann so aufgemacht 2006 bis 2020, wie haben sich die einzelnen Länder entwickelt. Und Irland hat einen großen Sprung nach vorne gemacht in Sachen demokratisches Land, nenne ich es jetzt mal, in dem Jahr 2016. Was ist 2016 passiert? Sie haben die Citizens Assemblies gegründet und eingeführt und seitdem steigt es auch permanent immer weiter. Davor war es ein bisschen dümpelig, also schon immer ein bisschen besser geworden, aber nicht so stark. Und seitdem wird es immer besser dort. Und ich glaube wirklich, dass das vielleicht eine Idee ist, wie man das machen könnte, nämlich genau das, was Sie kritisieren, auch in solchen Situationen die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen. Was machen wir? Was ist jetzt wirklich das Beste zu tun? So.
Ja, das ist aber vielleicht in so einer Pandemiesituation nicht unbedingt eine gute Idee. Jetzt ein Jahr später würde ich sagen, doch wäre eine gute Idee gewesen, weil es hätte es nicht schlimmer gemacht. Ja. Aber so initial hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall, jetzt macht einfach mal. Bezieht der Economist denn in diese ganze Geschichte auch ein, dass wir ja doch eine vergleichsweise besondere Verwaltungsstruktur in unserem Illiberalismus, sag ich mal, haben. Also weil dadurch, dass wir ja 16 Bundesländer haben und den Bund und die Verwaltungsgerichte und die Verfassungsgerichte, die ja auch immer wieder angerufen werden können und immer auch wieder angerufen werden und auch gegen den Staat urteilen, auch in dieser Pandemiebekämpfung, beziehen die das alles damit ein oder sehen die nur, die Regierung ist von den Parlamenten ermächtigt worden, was zu tun und tut es?
Das ist sehr, sehr fein granuliert. Also da ist ein riesiger Appendix, auch welche Fragen die alles gestellt haben. Das ist alles, also wirklich alles Mögliche mit drin. Und zum Beispiel auch die Staaten, die dieses Jahr nach vorne gegangen sind, also letztes Jahr 2020 nach vorne gegangen sind, sowas wie Polen oder Türkei, wundert man sich erstmal und denkt, hä? Wo sind die denn nach vorne gegangen?
Polen, ja.
Ja, und das kommt daher, dass der Economist auch solche Sachen einbezieht wie, sind die Leute auf die Straße gegangen? Haben die sich politisch engagiert? Gab es Proteste? Und allein der Fakt, dass es Proteste gab, dass die Leute an Wahlen sehr rege teilnehmen, dass es, genau, also auch so Checks and Balances werden sehr, sehr stark bewertet. Das wird alles mit einbezogen, um dann einen sehr feinen Index daraus zu berechnen.
Das heißt, es wird mir heute nicht gelingen, die Bundesrepublik Deutschland schön zu reden.
Naja, also Platz 14 ist ein okayer Platz.
War ja nicht alles schlecht, ja.
Also kann man jetzt auch nicht sagen.
Und schlimmer ist es in China.
Ja? Das wollte ich gerade noch sagen, ganz, ganz, ganz kurz. China ist wirklich krasses Schlusslicht. Also nicht das letzte Schlusslicht, nicht vor also nicht hinter Nordkorea.
Okay.
Das ist wirklich das echte Schlusslicht. Aber China ist richtig schlimm und ich möchte auch da nochmal sagen, alle, die immer wieder dieses China-Ideal so hochhalten, es ist nicht alles schlecht in China. China bekommt auch viele Dinge besser in den Griff als wir. Lest euch dieses Ding durch und bitte lasst uns nie wieder so reden. Das ist wirklich.
Naja, das mit dem Wohlstand kriegen sie ja wirklich hin, ne? Also Wohlstand und Sicherheit schaffen sie ja tatsächlich.
Ja, aber halt keine Demokratie. So gar nicht.
Nee, null.
Ne? Ja, also, null. Und ja.
Keine Demokratie ohne freie Presse. Erster Akt: Die britische Medienaufsicht entzieht China Global Television Network die Sendelizenz, weil der Sender von der kommunistischen Partei kontrolliert wird. Ne? China so, boah, die BBC verbreitet Fake News. So, zweiter Akt. China entzieht der BBC, BBC World News, die Lizenz, weil die haben nämlich nicht wahrheitsgemäß und fair über China berichtet.
Ja.
Außerdem haben die den nationalen Interessen Chinas geschadet und die nationale Einheit untergraben, diese liberalen Schweine. Worum ging's? Um Berichte über die Demokratiebewegung in Hongkong
natürlich.
Und über Missbrauch und Vergewaltigung von Uiguren in diesen Umerziehungslagern.
Natürlich.
Und da wissen wir ja alle, dass das bloß westliche Grollpropaganda ist.
Ja.
Ja.
Oh Mann, ey.
Passt gerade hin.
Ja, ja, es ist wirklich genau, passt super hin. Dann schauen wir diese Woche mit Scham gar nicht über den Tellerrand, sondern mal uns selber an. Es ist fast ein Jahr her, noch nicht ganz, am 19. Februar 2020, also in einer Woche erst, hat ein rechtsextremer Attentäter in Hanau 9 Menschen und dann noch seine Mutter und sich selbst getötet. Das Motiv war ganz klar Rassismus. Und ich weiß nicht, wie es dir ging oder euch ging. Ich habe seitdem immer überall in Berlin so Plakate gesehen mit den Namen der 9 Opfer.
Nee, ich gar nicht. Aber ich wohne auch in einem anderen Berlin als du. Ne?
Ah ja, okay. Na gut, damit wir eben diese Opfer nicht vergessen und um auch genau an diese 9 Opfer zu erinnern, startet heute, deswegen erzähle ich auch heute schon davon und nicht erst in einer Woche, ein neuer Spotify-Podcast, der sich auf deren Spuren und eben deren Hinterbliebene bezieht. In diesem Podcast gibt es eine Stimme, die alle, die an dieser Stelle immer aufmerksam zu hören kennen, nämlich Scham. Und ich dachte mir, was das für eine Podcast-Serie ist und was da so passieren wird, das erzählt sie am besten selbst. Hallo Scham.
Hi Kada.
Warum ist es wichtig, auch nach einem Jahr noch über Hanau zu sprechen?
Naja, weil die Hinterbliebenen traurig, wütend und enttäuscht sind. Von der Politik und von der Polizei. Für die Familienangehörigen fühlt es sich an, als ob dieser rechtsextreme Terroranschlag in Hanau letztes Jahr gestern passiert wäre. Da haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen einen Freund, eine Freundin, einen Kollegen, die Kollegin, den Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Mutter, Cousin, Cousine verloren. Es geht nicht nur um diese 9 Menschen, es geht auch um die vielen Menschen, um diese 9 Menschen herum. Und dieser Anschlag hat das Leben von allen verändert. weil noch so viele Fragen offen sind. Wieso war zum Beispiel der Notausgang in der Arena-Bar, also am letzten Tatort, versperrt? Wieso war der Notruf nicht ausreichend und durchgehend besetzt in der Nacht? Wieso wurden die Leichen der Opfer obduziert, ohne dass die Familienangehörigen gefragt wurden? Und wieso war der Attentäter nicht als rechtsextremer Gefährder eingestuft? Und wieso ist schon wieder ein rechtsextremes Attentat in Hessen passiert? Das sind eben alles Fragen, die wir anreißen im Podcast. Aber es ist wichtig zu sagen, dass wir natürlich nicht jede Frage beantworten können oder konnten. Also Stand jetzt, die Ermittlungsarbeiten sind eben noch im Gange.
Und mit wem habt ihr so alles gesprochen?
Eben genau mit Ihnen, also den engen Angehörigen und Hinterbliebenen. Die Wunden sind super frisch. Also auch als wir die Interviews geführt haben, da war der Anschlag noch nicht mal ein Jahr her. Da sitzt der Schock natürlich super tief. Wir sind daher eben auch nach Hanau gefahren, ohne irgendeinen Plan zu haben, ehrlich gesagt. Haben die Initiative 19. Februar als Anlaufstelle genutzt, weil wir wussten, dass sich alle Angehörigen gemeinsam dort mit UnterstützerInnen eben organisieren, sich treffen. Und dort haben wir dann auch einfach abgehangen und sind dann in Gespräche mit ihnen reingekommen. Also so konnten wir eben langsam, aber sicher eben Vertrauen aufbauen. Also es war super wenig geplant eigentlich von unserer Seite, sondern super spontan. Wir wollten eben Rücksicht darauf nehmen, wie es den Familienangehörigen gerade ging und ob sie überhaupt die Kraft für ein Interview hatten. Wir haben aber auch mit mehreren Expertinnen und Ex-AktivistInnen gesprochen, die uns geholfen haben zu verstehen, wie wir Hanau jetzt, ein Jahr später, in einen Kontext stellen können.
Wie geht es denn den Familien und Freunden der Opfer heute? Ich kann mir vorstellen, dass es krasse Spuren hinterlassen hat, oder?
Ihr Leben hat sich am 19. Februar für immer verändert. Also alle, mit denen wir gesprochen haben, erzählen von Schlafproblemen und von einer unglaublichen Wut. Kann ich auch natürlich voll nachvollziehen. Wieso mussten ihre Kinder, Brüder, Schwester sterben? Und warum wurde der Täter nicht aufgehalten? Also wirklich beeindruckend für uns war eben, wie sehr die Familien für Aufklärung gekämpft haben, noch immer kämpfen und wie viel Kraft sie auch haben. Also auch jetzt ein Jahr später. Und obwohl es der schlimmste Tag ihres Lebens war, erzählen sie ihre Geschichten immer und immer wieder, weil sie wissen, dass eben der öffentliche Druck etwas bringt.
Konntet ihr denn im Rahmen eurer Recherche auch herausfinden, wie die Polizei sich in dem Fall verhalten hat? Also da gibt es ja auch einiges an Kritik und auch viele Details, wo man Fragen hat, oder?
Ja, sehr spannende Frage. Aber ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen frech sein und sagen, dafür könnt ihr den Podcast gerne hören.
Jetzt noch zu den technischen Details. Kann denn jeder und jede die Podcast-Serie hören oder braucht man dafür ein Spotify-Abo?
Prinzipiell ja. Jeder und jede kann ihn kostenlos hören. Man muss sich lediglich auf Spotify anmelden, aber muss jetzt irgendwie kein Premium-Abonnement abschließen.
Okay, und gibt es alle Folgen auf einmal oder jede Woche eine neue? Wie macht ihr das?
Alle 3 Tage. Die erste Folge ist heute erschienen. Die zweite folgt bereits schon am Montag und ab da dann immer jeden Montag und jeden Freitag. 6 Episoden sind es insgesamt.
Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Arbeit. Ich bin wirklich froh, dass es diesen Podcast gibt. 19.2.20 ab heute bei Spotify. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes.
Auch interessant, ne? Man muss nicht Spotify-Kunde sein, dann ist man halt Ware. Das haben wir auch noch nicht so verinnerlicht, ne? Naja, egal. Araber im Weltall. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine Sonde zum Mars geschossen und die ist tatsächlich da angekommen, in die Umlaufbahn eingeschwenkt, rüttelt sich jetzt noch ein bisschen ein und in knapp 2 Monaten soll die dann anfangen zu messen. Die wollen ein Jahr lang Klimadaten vom Mars sammeln. Mhm. Ja. Die französische Regierung hat den Ausbau von Charles de Gaulle. Charles de Gaulle ist der größte Flughafen Europas.
Ja.
Der sollte eigentlich um 50% ausgebaut werden, also Kapazitätserweiterung. Das lassen sie jetzt sein, und zwar wegen Corona. Und sie lassen es auch in Zukunft bleiben, wegen dem Klima.
Ah, sehr schön. Das ist doch mal eine echt gute Nachricht. Ich hätte mir ja sowas Ähnliches auch mal für Berlin gewünscht, aber gut.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Mario Draghi der neue Regierungschef in Italien. Also selbst die 5 Sterne, die ja immer so gehetzt haben gegen Draghi, haben gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Das, naja. Berlin hat eins der liberalsten Versammlungsgesetze ever gekriegt. Unter anderem entfällt da die Pflicht, eine Versammlungsleitung zu bestimmen. Ein Deeskalationsgebot für die Polizei wird gesetzlich festgelegt. Das gemacht wird das schon lange, also Deeskalation, aber es wird jetzt gesetzlich. Und so Spacken wie Avocadolf Hildmann oder diese Al-Quds-Antisemiten und so, die dürften es in Zukunft auch ein bisschen schwerer haben, weil nämlich Hassdemonstrationen, so haben sie es genannt, leichter zu verbieten sind.
Sehr gut.
Rechts ja mal drum, weil da wagt man ja sowieso ungern mehr Demokratie. Links hat's Gesetz gemacht und freut sich und ich freue mich mit. Und zwar, weil sich überhaupt mal was vorwärts bewegt und nicht nur seitwärts oder rückwärts, wie wir alten Armans es am liebsten haben. Und ich bin halt sehr gespannt, was das langfristig aus der Demokultur in Berlin machen wird. Mhm. Bin sehr gespannt.
Mhm.
Außerdem hat die Bundesregierung oder der Bundestag, irgendwer hat sich außerdem hat sich die Bundesregierung auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Mit dem Gesetz sollen dann Firmen verpflichtet werden, bei ihren Lieferanten im Ausland Menschenrechte durchzusetzen und Umweltstandards einzuhalten. Was in allen Meldungen stand, was ich nicht verstanden habe, aber es ist noch eine frische Meldung von heute, stand ein zivilrechtlicher Klageanspruch, den soll es nicht geben. Und dann habe ich mich gefragt, was denn dann? Also wenn ich per Gesetz verpflichtet bin, irgendwas zu machen und niemand klagen kann, ist das dann sofort eine Straftat?
Eine gute Frage an die Juristen unter unseren Hörerinnen, weil ich habe auch zu wenig Ahnung, fürchte ich.
Ja, das habe ich tatsächlich nicht kapiert und war auch auf die Schnelle nicht mehr zu recherchieren.
Dann kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist eine Art Inspiration. Es ist jetzt keine so gute Nachricht wie sonst, aber ich fand das irgendwie cool. Es gibt in Norwegen, das ja bekanntlich auf Platz 1 in dem Demokratieindex ist und auch sonst ein tolles Land, glaube ich, um da zu leben. Da gibt es eine Art Live.
Weiß es ja.
Stimmt, du hast ja mal erzählt, dass da so Rassismus ist.
Ja, ich habe da Geschichten erlebt. Uiuiui.
Oh. Ja, gut. Scheiße. Naja.
Entschuldige, die Samen sind auch was. Wenn man weiß ist und kein Same. So.
Hm? Okay. Die sind scheiße zu
Norweger
den Samen.
Norweger werden dir übrigens sagen, die Samen haben es viel besser als alle anderen. Aber
das sagen dir ja auch die weißen Deutschen über die nicht weißen Deutschen. Ne? Das ist ja hier auch so eine ganz tolle
Das wäre eher ungefähr so, als würden wir uns den ganzen Tag darüber mokieren, dass es den Sorben so gut geht.
Oh. Das wäre albern.
Es ist kompliziert. Also sage, Skandinavien ist komplizierter, als es von hier aus aussieht. Das habe ich gelernt in Norwegen.
Ja. Aber manchmal haben sie gute Ideen. Und
ich finde es da auch total nett.
Eine der guten Ideen, die sie haben, nennt sich Friluftsliv, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Das heißt so viel wie Leben an der frischen Luft. Und das ist etwas, was sie, entwickelt kann man vielleicht nicht sagen, aber hervorgebracht haben, weil natürlich auch in den nördlicheren Ländern Europas es im Winter sehr dunkel wird. Das Problem haben wir schon, das hast du insbesondere, dass es dir aufs Gemüt schlägt, wenn es einfach so dunkel ist. Es gibt Vitamin-D-Mangel, es gibt Winterdepressionen. Also der Mensch mag es sich, glaube ich, oft nicht eingestehen, ist aber doch ein Tier, das auch von den Jahreszeiten sehr stark beeinflusst ist. Und die Norweger haben deswegen eben diesen Lifestyle. Und das Gute ist, oder die gute Nachricht finde ich, dass es teilweise sogar in die Arbeitswelt einfließt. Und zwar gibt es Arbeitgeber, die sagen zu ihren Leuten, wisst ihr was? Ich bezahle euch eine Stunde pro Woche, damit ihr rausgeht. Also oder dafür, dass ihr rausgeht. Also eine Stunde bezahlte Arbeitszeit ist dafür da, draußen zu sein. Und das finde ich eine richtig geile Idee. Das ist ja eh sowas, was ich denke, was wir viel mehr...
20er für spazieren gehen zu kriegen, fände ich auch eine gute Sache, ja.
Ja, was man viel mehr noch einpreisen sollte in Arbeit, in Arbeitsverrichtung, dass es den Menschen gut geht, die diese Arbeit verrichten. Das ist ja auch wirtschaftlich. Also jetzt gar nicht nur so von diesem Gutmenschen-Standpunkt her gedacht, finde ich das sinnvoll, sondern auch als jemand, der selber auch Leute für Arbeit bezahlt, muss ich sagen, bin ich natürlich total daran interessiert, dass die alle gesund und glücklich und total topfit sind. Von daher richtig gute Idee und ich hoffe, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der sowas dann auch mal, was in Norwegen auch noch nicht ist, vielleicht Gesetz wird sogar. Urlaub haben wir ja schon, bezahlten. Vielleicht gibt es ja noch sowas wie, stimmt, es gibt bezahlte Pausen, ne? Ja, gibt es eigentlich schon.
Kannst du mal die Steinkühlerpause googeln.
Die Steinkühlerpause. Mache ich.
Das ist, als die Welt noch in Ordnung war, 70er Jahre. Bundesrepublik Deutschland, aberwitziges Wirtschaftswachstum, Tarifabschlüsse teilweise plus 10%. Und Fritz oder Franz, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, Steinkühler, damals ein legendärer DGB-Chef, der hat dann ausgehandelt, dass die Leute, ich glaube, pro Stunde 5 Minuten Pause kriegen. Es war damals möglich, dass Gewerkschaften sowas durchsetzen. Heute setzen die überhaupt nichts mehr durch, hat man so das Gefühl oft. Außer die von der Bahn, wie ein Zugführer.
Ach cool, das ist 1973. Ja, sehr schön.
Das ist total krass. Steinkühlerpause ist so ein schöner Ausgangspunkt, um sich einfach mal anzugucken, wie denn eigentlich so die Bundesrepublik in den 70er Jahren wirtschaftlich verfasst war. Das ist echt ganz faszinierend.
Wie es seitdem bergab gegangen ist.
Bitte?
Und wie es seitdem bergab gegangen ist?
Ja.
Auf gewisse Art und Weise. Für die Arbeitnehmer.
Ja, es ist halt schwer zu sagen. Also vermutlich, da müsste man mal einen Wirtschaftshistoriker fragen. Vermutlich ist der Aufschwung bis zu den ersten Ölkrisen oder bis zur ersten Ölkrise, vermutlich ist dieser Aufschwung einfach absurd. Also der absurde Teil in dieser Geschichte.
Ah, okay.
Weil halt Kriegszerstörung, Wirtschaftswunder ging immer weiter. Dann natürlich die Sozialdemokratie, als sie tatsächlich noch sozialdemokratische Politik gemacht hat, dafür gesorgt, dass unsere Elterngeneration zum Beispiel überhaupt mal auf die Hochschulen konnte und sowas. Mhm. Das gab es ja vorher so nicht.
Tja, naja, mit dieser Nachricht, halb guten Nachricht, weil es kein Gesetz ist, sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ihr unterstützt uns und damit gibt es diese Sendung überhaupt. Wenn ihr uns noch nicht unterstützen solltet, schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr sehr viele verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Einer davon ist über Steady. Und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und die schmeißen uns jeden Monat so viel Geld in den Topf, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Das kommt jetzt.
Entschuldige, ich musste gerade in dem Moment gähnen. Punkt 1.
Happy Palindrome Day 12.02.2021.
Elegia von Uxail. Elegia einzigartig von Uxarien hat den Schlitten vor der Haustür.
Expertin angewandter Ahnungslosigkeit.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack hat diese Woche keine Lust auf selbstgebackenes Brot.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Mathis Derjong.
Markus Dietz.
Wing Commander Lord Fleschards Hausmusik. Faster than the speed of sound, faster than we thought we would go beneath the sound of hope.
Wahrscheinlich fehlt einfach immer die Melodie. Man würde es wahrscheinlich sofort erkennen. Aber
Bestimmt. Wenn er die Melodie nicht dazu schreibt, ja, woher sollen wir das dann wissen? Sie ein bisschen Mühe geben hier.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüll.
Muahaha, ich bin deine Nemesis.
Moss the Techie. Ja.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Als ich Zeit hatte, fiel mir nichts Gutes ein und als mir was eingefallen war, war es weder gut noch hatte ich Zeit. Lockdown is a gentle but a salty whip. Mensch.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagbuch führen.
Vor dem Gebrauch schütteln, nach dem Schütteln nicht mehr zu gebrauchen.
Robert Nieholm.
Christian Pingel.
Rakete Bebe, Rakete BC. Fünfs bewirtet ZZ, ist das irgendwas mit Karneval? UUCTW. B5s, Rakete, Rinzekete. Was ist das?
Klingt wie Dada.
Okay.
Nun sagen Chris und Moni.
Michael Salz.
Jörg Schickis schaut in die Liste, in der Liste nach unten untersteht.
Anita Schrofen.
Roman Schlauer.
Joachim Ullas.
Jens Viehweg.
Bernd und Frau Schiebemüller.
Justus Wilhelm.
Von ganz oben kann man auch zum Ende der Liste springen. Weiterhin gilt, dass wenn x ungleich 0, dann gilt x gleich 1.
Uwe Zieling will der Letzte sein, ist er nicht.
Denn Hans Horst van Damme, ab demnächst per Dauerauftrag. Und damit sind wir beim Fanclub.
Apple Knickere Jatz.
Juli und Sebastian.
André.
Oder Julie. Hola Evelyn, na mach du, komm du Spanisch.
Hola Evelyn, que tengas un buen día. Saludos de Hamburgo de Manu y Seba. Ah, ja.
Nico Abela.
Hunde sollen nicht größer sein als Sofas, aber auch nicht kleiner als Rasierpinsel.
Why do you go away und so weiter und so fort. Terry Pratchett, a head full of sky.
Wochendämmerung hören fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe. Wir brauchen das als Aufkleber.
Ich finde überall auch.
Die Laternenpfähle müssen damit, die Laternenpfähle damit pflastern. Einfach so, Wochendämmerung fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe. Super.
Dankeschön.
Und das sind aber auch mit so, in so einer sozialistischen Schriftart irgendwie.
Mit Hammer und Sichel?
Sowas.
Commander Vetschan Tillis.
Volker Arendt.
Asterix und die Normannen, Normanne und so weiter, Festmahl sein.
Anja und Janus Bielefeld.
Johanna Bächle.
Katharina Balke.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Florian Beisel.
Simone Blechschmidt.
Vanadium Blechschmidt Feuer verzinkt.
Markus Boslett.
Jennifer Niepe. Brauchbare Bierbrauer Burschenbrauen. Brausendes Braunbier. Brausendes Braunbier Brauen. Brauchbare Bierbrauer Burschen.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Mike Bültmann.
Molly Bwanji.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Gian-Andrea Konzett.
Miriam und David.
Cristiano del Tauscho.
Vukuva Ungakuka Dentaku Katate Ni.
Dirk de Pohl.
Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
Andreas Dietzel.
Dietmar Dödel.
Elina Eickstedt.
Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben. Und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt kein Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten.
Claude Fankhauser.
Stefan F., danke für die Karte. Der Text war polnisch? Fragezeichen.
Matthias Flader.
Ja, das war's. Oliver Förster.
Olli Frank.
Und ich hoffe, da steht nichts Schweinisches, weil ich kann kein Polnisch und verschicke aber immer diese Karten. Und
wenn dann echt, immer du so ein bisschen. Karten mit Polnisch mal aufdrucken.
Ja, das ist so eine, so ein Künstlerkollektiv aus Breslau, über die bin ich gestolpert. Da war ich in Breslau, die haben auch so ein kleines Lädchen und machen so ganz süße Kartenmotive und so weiter. Und manchmal steht da aber was auf Polnisch auch drauf und ich weiß nicht, was da steht. Aber ich mag die so gerne, dass ich immer dort Karten kaufe und dann halt verschicke. Und die Weihnachtskarten waren auch von dort. Genau. Oliver Förster hatten wir schon?
Weiß nicht mehr. Olli Frank.
Dann kommen Markus und Julia, freuen sich über jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Wolfgang Fröhlich.
Helge Georg.
Die Muxi Girls.
Bärbel Grothaus.
Hans Gruber.
Ricardo Gatter.
Simon Häkler.
Jan Heck.
Sven Hennissen.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
Klar kannst du dich mal melden, halt nur nicht bei mir. Und wer kann denn jetzt was wofür? Zusammen eine Generation, denn was bleibt uns übrig? Ich weiß, dass ihr wisst, dass ich es weiß. Keine Ahnung, ob das beweist, dass es irgendwann besser wird. Arroganz als beste Waffe.
Heute vor 42 Jahren. In Genf beginnt die erste Weltklimakonferenz. Im Mittelpunkt steht die Beeinflussung des Klimas durch die menschliche Zivilisation.
Andreas Jasper.
Prinzessin Susi hat heute einen Tee, klettert auf den Reichstag und pullert in die Spree. Jetzt lernst du sie mal richtig kennen, die härteste aller Prinzessinnen.
Philipp Kaden.
Captain Käffchen. Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
Arne Kamola.
Alexander Klink.
Abracadabra, Hokuspokus, Kokosnuss, Simsalabim.
Oliver Kraus.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kohlfink.
Die Rinde der breitblättrigen Linde blättert leicht ab. Leicht blättert die Linde der breitblättrigen Linde ab.
Die Linde blättert ab?
Ja, die Linde blättert ab.
Sebastian Lenk.
Von der Rinde blättert die Linde. Mit dem Kinde. Wegen dem Rinde des. Rindes. Punkt.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Jogi Löw.
Sabine Lorenz.
Linus Lörres.
Ines Lüders.
René Ludwig. Heute bin ich Macho. Leicht zu,
Macho und Mäuschen.
Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana.
Martin Meschke.
Robert Meyer.
Johannes Möller.
Lordium Bundkind.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Celine Neubig.
Thorsten O.W. Neu.
Jahrelang habe ich Leute ausgelacht, die noch lineares Fernsehen oder Radio konsumieren. Nun bietet Clubhouse lineares Internet an und ist erfolgreich. So kann man sich irren.
Olli P.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Der Raketenmann.
Thilo Ramke.
Wilhelm Reich.
Ronny Reichenberg.
Christian Rohleder.
Sandra Rohner.
Markus Römer.
Pia Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Ruth Rutz.
Hat heute dein Vater eigentlich Geburtstag?
Ja, darum klingelt hier im Hintergrund die ganze Zeit das scheiß Telefon.
Deswegen kam ich drauf. Liebe Grüße. FS.
Jürgen Schäfer.
Bodo Schenker.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Theresa Sievert.
Birgit Sobich.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew hard, her blow dipped down. Blow me, bully boys, blow. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day, when the tonguing's done, we'll take our leave and go.
Marie Stahn.
Das klingt wie so ein altes irisches Seefahrerlied. Christian Steffen. Ja.
Sabine Stein.
Philipp Steinkopf.
Michael Sümerneck.
Moritz Timm.
Johann und Eli, terminlos und leicht angetüdert, wünschen sich mehr gute Nachrichten.
Anna und Gregor.
Wer das liest, ist toll und Katrin ist ein großes Vorbild. Wer so viel weiß und immer bereit bleibt, dazu zu lernen, ist mega toll.
Haben keine Termine und leicht einsitzen. Prost.
Das passt ja überhaupt nicht mehr. Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Jannik Völker.
Ich muss das nächste Mal einfach vorher umstellen und gucken, dass es wieder passt. Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Who controls the British crown? We do, we do.
Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
Alles herhören, niemand hat irgendjemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Corona sagt.
Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
Dieser Wiederkäuer, der dich liebt.
Tobias Wirth.
Christoph Ziesecke.
Sonja Zietlow.
Simon Ziebert.
Lisalinde Schröder.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Und Henrik Streeck hat immer noch nicht auf meinen Tweet geantwortet.
Ja, natürlich nicht.
Das war die Wochendämmerung vom 12.02.2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.